Hey, schön, dass du dich entschieden hast. Herzlich willkommen im Geek-Café, der Technologie-Podcast.
Hallo Tobi.
Hallo Thomas, ich grüße dich. Winterliche Grüße aus dem verschneiten Südniedersachsen. Betonung liegt auf Südniedersachsen, weil im oberen Teil des wunderschönen Bundeslandes ist es etwas heftiger. Wir hatten Glück, wir sind mit einem blauen Auge davongekommen, in Anführungsstrichen.
Ja, also bei uns war der Schnee jetzt auch wieder weg. Es hat zwar heute wieder angefangen zu schneien, aber jetzt nicht so stark. Und von den Temperaturen wird es jetzt erst gerade wieder kühler. Wir hatten anfangs noch Plusgrade. Da ist nicht so viel liegen geblieben, zumindest mal nicht auf den Straßen oder Gehwegen etc. Ja, mal gucken. Das heißt ja auch der hohle Tropfen und so weiter. Nee, der stete Tropfen.
Der stete Tropfen, höhlt, ja.
Genau, der stete Tropfen. Deswegen, es schneit jetzt mal ein bisschen kräftiger, meistens ein bisschen kleinflockig, ja. Mal gucken, wie es in 2-3 Stunden aussieht.
Ja, also ich sage mal so, viel wird auch von einigen Medien ein wenig übertrieben, was die Wetterlage beanlangt.
Aber es gibt ja schon so ein paar Regionen, die hat es gut getroffen.
Das ist korrekt, ja.
Aber das, was jetzt auch gerade von den Vorhersagen bei uns für die Region war, da haben wir jetzt zumindest mal von gestern auf heute nichts irgendwie groß gehabt.
Ja.
Ich bin ja ein großer Winterfan. Schnee ist ja eh so, also wie gesagt, mache ich ja sehr gerne. Also ich hatte mich ja auch, als wir da wirklich mal die Woche da Schnee hatten, nicht ganz die Woche, aber die Schnee hatten, da habe ich mich ja sehr gefreut. Ich habe auch zwar unwillig, aber dann doch auch Schnee geräumt. aber
also
es ist halt schade, wenn es dann wieder wärmer wird, ja, und alles wegtaut und du hast den ganzen.
Das soll ja Dienstag passieren. Ja. Dienstag soll ja das Tauwetter wieder einsetzen und dann schauen wir mal, wie hübsch dann die Schneelandschaft sich wieder zerlegt sozusagen, ja.
Ja, wobei bei uns hatten sie jetzt eigentlich die nächsten Tage auch nochmal schön knackig kalt gemeldet. Also
auf jeden Fall, gucken. Ja, soll nochmal richtig tief runtergehen, was die Temperaturen beanlangt. Und am Montag soll dann von Westen eine Eisregenfront einmal durchziehen. Ja gut, das wird dann wahrscheinlich nochmal eine brisante Wetterlage, ja. Muss man sehen.
Ist mir auch egal, dann bleibe ich zu Hause, ja, knuddel ein bisschen mit den Hunden und frühstücke in Ruhe, ist mir auch wurscht.
Ja.
Wir dürfen ja eh nicht mehr von zu Hause aus arbeiten, also hat sich die Sache ja auch erledigt, ja, dann wird der Tag halt anders verbracht.
So ist es. Und ich merke immer wieder, und das merke ich jedes Jahr, wenn eine Winterwetterlage ansteht, dass sehr viele Autofahrer sich nicht ordnungsgemäß der Wetterlage passend zur Wetterlage vorbereiten. Das sind ja manchmal so Kleinigkeiten, ne, die man einfach erledigen kann, wie man sein Auto halt vorbereiten kann. Es fängt schon damit an, man kann ja davon ausgehen, wenn man auf der Straße unterwegs ist, dass man eventuell mal länger stehen bleiben muss, weil irgendwie ein Unfall passiert ist, weil die Straßenverhältnisse es nicht zulassen, weiterzufahren, weil ein Räumfahrzeug vor einem ist, etc. pp. Mhm. Da gibt es ja viele Gründe. Und da sollte man sich doch vielleicht mal überlegen, den Tank etwas voller zu halten, als man das sonst tut, oder öfter mal nachtanken, wird ja auch empfohlen.
Es ist ja generell nicht empfehlenswert, immer hier mit den letzten Litern unterwegs zu sein, ja. Gerade wenn man in so Situationen kommt. Und das ist ja nicht nur im Winter so, ja. Das kann ja immer mal passieren.
Im Winter ist natürlich noch viel brisanter, wenn man dann stehen bleibt. Und ja, dann noch zusätzlich das Verkehrshindernis wird auf der Autobahn oder liegen bleibt, dann ist es natürlich auch ein selbstgemachtes Problem, was man hat. Also das fängt ja so bei vielen Kleinigkeiten an. Und noch schlimmer ist es dann auch, wenn viele Leute noch mit Sommerreifen unterwegs sind.
Hatten wir es vor der Aufnahme auch schon mal kurz davon, ja. Sommerreifen ist ein Thema, wie gesagt, tanken. Ich hatte auch zuletzt wieder einen, der hat nur ein Guckloch freigekratzt an der Frontscheibe, alles andere war zugeeist.
Genau.
Ich hatte zuletzt jemanden vor mir, der ist anscheinend gerade erst frisch losgefahren, da war das ganze Dach noch voll Schnee, das hatte ich dann erstmal wieder bei mir. Der kam mir entgegen, als er losgefahren ist. Was willst du machen? Ja, die Leute hast du.
Ja, aber sie gefährden ja nicht nur sich, sondern auch dementsprechend andere. Und wenn sie dann mal
andere ist doch egal.
Ja, aber wenn sie dann eine Vollbremsung machen müssen und der Schnee rutscht dann dementsprechend vom Dach auf die Windschutzscheibe, dann kann es auch zu brenzligen Situationen kommen.
Ja, aber wie gesagt, gerade das Nicht-Freikratzen finde ich halt schon immer schwierig. Klar, irgendwann taut's Auto auch auf, aber.
Ja, also. man merkt halt auch immer wieder, dass wir es nicht gewohnt sind, mit einer dementsprechenden Wintersituation umzugehen. Das ist leider so. In Norwegen, Schweden, wo auch immer, da lachen die über das bisschen, was wir hier gerade haben, weil es dort halt.
Ja, oder in den Regionen auch bei uns, wo halt wirklich noch Schnee dann.
Ja, das da wird ist, ja auch immer weniger, ne? Also das sind wahrscheinlich Bayern letztendlich, die dementsprechend Schnee haben. Aber die haben ja momentan nicht so das große Schneeproblem. Das große Schneeproblem ist ja im Moment Hamburg aufwärts, etc. Und da merkt man halt auch wieder, dass, ja, wie gesagt, unsere ganze Infrastruktur nicht ausgelegt ist für richtige Winterverhältnisse. Das ist das große Problem. Über die Deutsche Bahn brauchen wir gar nicht zu sprechen.
Ja, okay, aber die Problematiken hast du auch im Ausland.
In Schweden gibt es auch Eisenbahnen etc. und die kommen damit zurecht.
Ja, aber das ist da ja auch nochmal was anderes. Wenn du dann auch hörst, dass die Bahn wegen den paar Tagen, wo du hier wirklich mal solche Verhältnisse hast, nicht speziell irgendwie investieren wollen, ja, oder ihre Züge und gerade im ICE auch entsprechend ausrüsten wollen, sondern dann sagen, okay, dann streichen wir halt 2-3 Verbindungen. Ja, sorry, dann, mein Gott, ist das so gewollt. Also dann brauchen sie sich aber auch nicht beschweren, wenn sich die Fahrgäste entsprechend aufregen, ja.
Naja, es geht ja nicht nur um Verbindungen, die gestrichen werden. Es geht natürlich auch darum, dass einfach mal Leute an irgendwelchen Bahnhöfen stranden und da übernachten müssen und da die Nacht auf Bahnhöfen verbringen müssen. Das kommt ja auch noch dazu. Es ist ja nicht nur, dass Verbindungen wegfallen.
Aber
sondern,
das wird ja dann, wie gesagt, billig in den Kauf genommen.
Das ist richtig, ja. Leider. Ja.
Das ist aber auch, ja, wir haben da vor einiger Zeit auch schon drüber gesprochen. Das ist halt Infrastruktur, die nicht irgendwo halt so geführt werden muss, dass da unterm Strich irgendwo halt eine fette, große, schwarze Zahl rauskommt. Das ist Infrastruktur, die laufen muss, koste es, was es wolle, im Prinzip. Das gehört in staatliche Hand und entsprechend auch bezahlt und vernünftig betrieben. Und das sind alles. Und da gehört auch der Güterverkehr dazu, das sind alles Sachen, oder gerade im Personenverkehr, ja, wie gesagt, da muss kein Geld damit verdient werden. Die Leute müssen von A nach B zuverlässig, ja, und pünktlich, ja, Gott, auf die eine oder andere Minute kommt es ja nicht drauf an, aber die müssen von A nach B und zwar zu einem Tarif, der passt oder von mir aus auch gerne kostenlos, ja, das könnte auch ich als Autofahrer sagen, das kann ein Service, gerade der Regionalverkehr könnte ein Service sein, der nichts kostet, ja, dann würden wahrscheinlich auch der eine oder andere Autofahrer da gerne drauf verzichten, wenn die Verbindung halt passt.
Und
beziehungsweise, wenn sie halt fährt,
und wenn
ja,
die und zuverlässig
fährt.
Genau, die Zuverlässigkeit muss gegeben sein. Gerade im Pendelverkehr, wenn ich zur Arbeit fahren muss oder will mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Und wenn es dann nicht zuverlässig funktioniert, dann ist es natürlich schlecht. Ja. Und ich habe ja schon öfter mal versucht, mit der Bahn zu fahren. Logischerweise keine Kurzstrecken, sondern Langstrecken. Aber jedes Mal hatte ich da Probleme. Und wenn man dann jedes Mal damit Probleme hat, dann macht man das dann halt auch nicht mehr.
Aber das ist ja nicht nur, wie gesagt, einmal halt die Pünktlichkeit oder die Zuverlässigkeit des Verkehrsmittels, sondern auch die Preisgestaltung. Wenn ich spontan mit der Bahn fahren will und gerade Langstrecke, was da für Preise ausgerufen werden, sorry.
Ja.
Ich will nicht, oder ich kann, ja, und vor allem will ich auch nicht, mich ein halbes Jahr vorher mit allen Tarifen und Möglichkeiten, die es zum Erwerb und zum Reservieren gibt, beschäftigen, damit ich dann optimal günstig davon wegkomme. Das soll generell passen vom Preis her.
Es müsste einfacher sein von der Tarifstruktur, dass es wirklich transparenter zu erfassen ist, dass man jetzt nicht der Bahnprofi sein muss, um günstig zu einem vernünftigen Tarif fahren zu können. Ja, also es ist für den spontanen Fahrgast schwierig, einen vernünftigen Preis zu erzielen.
Hm.
Und ich meine, der Preis, lassen wir den jetzt mal kurz außen vor. Es geht aber vor allen Dingen auch um die Zuverlässigkeit. Wenn es dann wie am Schnürchen funktionieren würde, wenn es bequem wäre, wenn es pünktlich wäre, wenn die Klimaanlagen funktionieren würden oder dementsprechend auch die Heizung, wenn solche grundsätzlichen Bedürfnisse auch geklärt wären und das auch alles dementsprechend funktionieren würde, dann würde man wahrscheinlich auch über den etwas erhöhten Preis im Gegensatz zum Auto hinwegschauen und würde das in Kauf nehmen. Weil du bist natürlich dann auch in einer entspannten Umgebung unterwegs, wie gesagt, wenn die Bedingungen erfüllt sind und musst jetzt nicht konzentriert auf der Straße unterwegs sein. Kannst nebenbei arbeiten, kannst schlafen, was weiß ich. Aber dann verlange ich auch, dass ich pünktlich ankomme. Im Regelfall.
Ja.
Und es ist ja leider nicht der Regelfall, dass man pünktlich ankommt. Der Regelfall ist, dass man verspätet ankommt oder...
Naja, wenn man sich den Bahnbericht immer mal anguckt, jedes Jahr, klar, Verspätungen gibt's, ja. Man ist ja eigentlich auch immer davon betroffen, aber prozentual gesehen...
Ja, aber der wird ja auch ein bisschen schön geredet, weil da werden ja noch Verspätungen ab einer gewissen Minutenzahl aufgenommen und wenn was komplett ausfällt, gilt es glaube ich auch nicht als Verspätung und so weiter. Also der ist ja im Endeffekt nicht repräsentativ.
Ja, klar.
Letztendlich.
Das war ja auch nicht ganz so ernst gemeint eben von mir.
Und dabei mag ich ja eigentlich das Bahnfahren. Ich finde das schon angenehm, da zu sitzen und man gondelt durch die Landschaft und man muss sich um nichts kümmern, aber wenn man dann verspätet ankommt, muss das nicht sein. Ja. So ist das.
Wer hätte gedacht, ein kleiner Bahnrant hier noch.
Aber wir könnten jetzt noch über Berlin
sprechen. Von zwei Berufskraftfahrern.
Berufskraftfahrer ist gut. Nein, wir könnten jetzt noch über Infrastrukturprobleme in Berlin sprechen.
Na, komm hör auf.
Und über Bürgermeister, die Tennis spielen gehen. Da könnte man auch jetzt...
Ja, Präsidenten, die golfen, also...
Ja, aber das... Naja, okay, da habe ich jetzt... Diese Tennisspielgeschichte habe ich jetzt eine ganz andere Meinung.
Da ging es ja um Privatstunden.
Ja, man muss immer
ich
überlegen...
Ich weiß nicht, ob wir gerade vom selben reden, aber ist egal.
Ich rede von dem Bürgermeister...
Ja, ich weiß.
Der doch meinte, in dieser doch brisanten Krisensituation Tennis spielen gehen zu müssen. Und es geht jetzt nicht darum, dass er den Kopf freikriegen muss oder wie er das betont hat. Es geht in erster Linie nach meiner Meinung auch darum, dass er gelogen hat. Erst sagte er, er hat sich dann in sein Büro eingeschlossen, hat telefoniert und hat koordiniert und dann hat sich herausgestellt, dass er Tennis spielen war. Das ist ja schon mal ein großer Schmerzpunkt, den ich da als sehr negativ empfinde. Und ob man jetzt in dieser Situation den Kopf auf diese Art und Weise freikriegen muss, ist nochmal eine andere Geschichte. Das kann man auch machen, indem man sich zu Hause auf einen Heimtrainer sitzt und eine Stunde lang Rad fährt oder sonst was macht, aber jetzt nicht zu medienwirksam und aufmerksam in eine Tennishalle zu fahren und da Tennis zu spielen. Das sind völlig falsche Zeichen, die er da gesetzt hat. Ja, aber okay. Das ist ein schwieriges Thema. Ich fand das jetzt nicht so okay. Meine Meinung. Ja, gut. Du sagst ja jetzt lieber nichts zu, du hältst dich diplomatisch zurück.
Genau.
Okay, okay.
Ich beiß mir so ein bisschen auf die Zunge. Oder aufs Gummibärchen, je nachdem.
Aus Gummibärchen, ja, okay.
Ja.
Naja, okay. Gut, ganz großes Tennis in Berlin. Schauen wir mal. Dann lass uns mal in die heutige Sendung einsteigen. Die Peppel Round 2, die kann man jetzt vorbestellen. Wir hatten ja schon mal darüber berichtet, dass da was am Laufen ist etc. Da haben wir auch über die technischen Daten gesprochen. Das müssen wir jetzt nicht nochmal tun. Das Ding ist jetzt vorbestellbar, soll angeblich 2 Wochen Akkulaufzeit haben. Man muss natürlich auch dazu sagen, das Ding hat nur ein Farb-E-Ink-Display und dadurch wird natürlich diese lange Akkulaufzeit gewährleistet. Gibt es in verschiedenen Darreichungsformen, mattschwarz, gebürstetes Silber und auch ein Roségold etc. Also da gibt es einige Designs. Wir haben ein quelloffenes Pebble OS und das Ganze wird im Mai dann ausgeliefert, aber wie gesagt, jetzt schon vorbestellbar. Und ich muss sagen, irgendwie aus nostalgischen Gründen hatte ich so Zuckungen im Bestellzeigefinger und ich hatte schon überlegt.
Also ich finde die ja vom Design her und auch vom Display her sehr interessant.
Ja.
Aber, oh mein Gott, dafür dann das Geld ausgeben.
Ja.
So sehr interessant finde ich es dann doch wieder nicht, dass ich dann für eine Uhr, die ich vielleicht dann doch nicht so nutze, halt dann das Geld ausgebe.
Ja. Vielleicht ist es auch.
Ich hatte vor Wochen ja mal eine E-Mail hingeschickt und hatte mal gefragt, wie es aussieht halt mit Testmustern etc., aber da kam auch nichts zurück.
Ja, also ich vermute mal, dass es sich bei mir da, so der verklärte Blick auf diese Vergangenheit, Pebble Watch, man hatte die ja mal, also die allererste, die sie rausgebracht haben, und dieser positive Blick auf diese
eigentlich, ja, wobei da wäre doch eigentlich wahrscheinlich die Pebble Time die interessantere, wenn du sagst, hier so aus Nostalgie und die gute alte Zeit etc., weil die Pebble Round ist ja die runde und die Pebble Time ist ja dann im Prinzip wieder die eckige, ja.
Ja, gut, aber mit einer Round würde man sich ja abheben von der Masse, die es da draußen am Markt gibt. Es gibt ja wenige runde Smartwatches. Es gibt welche, aber die Masse ist ja dann doch eher in der eckigen Ecke zu Hause. In der eckigen Ecke, auch toll. Nein, aber die sind ja eher eckig unterwegs, ne? Ja, aber wie gesagt, ich hab's mir dann doch verkniffen, das Ganze. Und diese 2 Wochen Akkulaufzeit, die reizen natürlich auch, ne?
Ja, auf jeden Fall. Du brauchst halt, wenn halt die Aussagen so passen und ja, das brauchst halt nicht so oft an Strom. Ja, das ist halt, du kannst es im Prinzip in Anführungszeichen vergessen. Du musst dir zumindest mal für ein Wochenende oder so nicht überlegen, hier nochmal einen Charger einzupacken.
Ja.
Sondern kannst du einfach so tragen. Also es hat schon, also von der Laufzeit her an sich ist es schon so ganz okay, aber
ja.
Wie gesagt.
Ich meine, dafür ist sie natürlich auch eingeschränkt im Feature-Set gegenüber jetzt einer Apple Watch, ganz klar. Ne? Das ist, und ich glaube, wenn man jetzt mit einer Apple Watch vergleichen würde, natürlich kann man alles vergleichen, aber das ist schon so ein bisschen Birnen mit Äpfel zu vergleichen. Weil es ist halt schon ein sehr eingeschränktes Produkt. Ne? Ja, aber gut. Sie wird bestimmt eine Fanbase erreichen in irgendeiner Weise. Aber ich glaube, es wird trotzdem ein starkes Nischenprodukt bleiben. Also die wird jetzt niemals irgendwelche relevanten Stückzahlen erreichen. Das würde mich sehr wundern.
Die wird sich nicht verkaufen wie eine Apple Watch, klar.
Naja, die wird sich auch wahrscheinlich nicht verkaufen wie eine marktbegleitende Smartwatch von anderen Herstellern. Also selbst da wird sie nach meiner Meinung keine nennenswerte Zahlen erreichen. Ist mein Gefühl. Das ist was für Enthusiasten und für...
Ja. Ich denke mal, nicht nur ein Gefühl, sondern über die Grenzen von unserer Bubble hinaus, wer hat denn da bitte von Pebble gehört?
Ja.
Wie gesagt, andere Marken haben da zumindest mal von dem, wo sie ursprünglich vielleicht herkommen, ja, aus dem Sport, ja, oder auch von mir aus dem Wassersportbereich, Laufsport etc., die haben da schon ihre Marke irgendwo platziert, ja, die erobern sich dann halt andere Bereiche noch, beziehungsweise sind vielleicht dann auch so beim Nicht-Sportvolk irgendwo angekommen mit ihren Versionen oder mit den vielen Varianten, die sie vielleicht machen. Ja, da gibt's ja einige Hersteller, aber Pebble?
Ja.
Außerhalb der Tech-Blase wird da wahrscheinlich groß keiner jemals mal was mitgekriegt haben.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich ist es so. Aber man unterschätzt auch manchmal so die breite Masse. Ich war letztens bei jemandem, ganz normaler Durchschnittsbürger, würde ich jetzt sagen, also der hat ein Standard-Smartphone.
Ein Grund, beleidigen zu werden.
Nee. Ja, wie soll ich das jetzt sagen? Also
ja, klar.
Der ist eigentlich Handwerker und hat nichts großartig mit IT zu tun und hat sich da nie großartig mit beschäftigt. Und dann habe ich den seinen Mac da eingerichtet und dann gucke ich da auf seinen Schreibtisch und da standen noch andere Geräte rum und dann hat er da einen Raspberry Pi stehen gehabt. Und dieser A400er, wie heißt das Ding, wo das in der Tastatur eingebaut ist? Jedenfalls dieser Raspberry Pi, der in einer Tastatur drin steckt und hat dementsprechend da auch mit rum hantiert. Und das hat mich dann auch ein bisschen verwundert, dass doch dieser Nischencomputer in der breiten Masse scheinbar oder in Teilen der breiten Masse angekommen ist. Das war irritierend für mich. Hätte ich dem jetzt nicht zugetraut.
Ja, du kannst halt auch in die Köpfe reingucken, mit welchen oder was die Hobbys halt von jedem Einzelnen sind, ja.
Ja, richtig. Ja, so ist es. Aber wo wir gerade bei Raspberry Pi waren, da hat jetzt HP ein neues Produkt vorgestellt auf der CES. Das habe ich zwar jetzt nicht in den Shownotes drinstehen, aber ist mir jetzt gerade so durch den Kopf gegangen. Im Endeffekt eine Tastatur mit einem AMD Ryzen Chip drin, mit 32 GB RAM, glaube ich, in der Standardausstattung, aufrüstbar bis 128, was aktuell wahrscheinlich sehr teuer sein wird, und maximal 2 TB NVMe-Speicher. Und das Ding fand ich auch cool, weil du hast eine Standard-Tastatur und hast da einen kompletten Rechner drin und kannst dort dementsprechend normales Windows drauf installieren und bist jetzt nicht auf irgendwelche Linux Distribution angewiesen. Das hat irgendwie auch bei mir so einen kleinen kurzzeitigen Reizimpuls aktiviert, das Gerät. Ja, aber es gibt bestimmt auch einen Kundenkreis für solche Leute, die einfach nur einen Rechner haben wollen, ein Display auf dem Schreibtisch und keine großartigen Kabelgeschichten, was ganz Kleines, Minimalistisches haben wollen. Fand ich interessant. Obwohl, wenn die Tastatur kaputt geht, hat man den ganzen...
Ja, okay, das hast du bei diesen All-in-One-Lösungen ja immer. Das ist ja auch das, was wir im iMac immer sagen.
Ja, ja, klar.
Geht das Display kaputt, geht der Rechner kaputt. Ja, das ist halt immer der ganze Rechner, der dann defekt ist. Du hast ja Raspberry vorhin schon angesprochen. Wie gesagt, das finde ich dann eigentlich wieder ganz interessant aufgrund von der Technik. Aber so einen AMD-Chip in eine Tastatur reinstecken.
Das war die mobile Version von Ryzen.
Ja, 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 klar. Aber, mein Gott, das ist jetzt technisch auch jetzt nicht so irgendwie überwältigend. Ja, wenn man was da ja auch an verschiedenen Herstellern, Desktop-Lösungen so in dem Mac Mini-Bereich angeboten wird halt mit der Technik. Klar, du hast eine Tastatur drin, aber boah. Wie gesagt, da finde ich die anderen Sachen schon interessanter.
Ja, wahrscheinlich würde ich mir das Ding jetzt auch nicht anschaffen. Wenn ich so was Kleines haben wollen würde, würde ich jetzt irgendwie so ein Geek-Com-PC nehmen oder sonstiges.
Genau, sowas,
oder so den neuen Nook, den Asus vorgestellt hat, der hat ordentlich Power, ja.
Oder wie gesagt, je nachdem, was ich dann auch von der Rechenpower her brauche oder auch nicht. Mein Gott, du hast vorhin Linux angesprochen in Bezug auf Raspberry. Das wäre auch nochmal eine Option, ja. Dass wenn man wirklich nicht Windows oder irgendwas mit Windows angewiesen ist, dass du dir sowas machst, ja, für zu Hause. Vor allem die Dinge, ja, die sind, also die gehen ja noch kompakter, ja. Fressen ja auch keinen Strom, ja. Kannst dir notfalls auch selbst in eine Tastatur noch reinklöppeln, wenn du Bock hast, ja.
Zum Beispiel, also,
ja. Von daher, das, alle, wie gesagt, von der technischen Seite her finde ich das da wieder spannender als da mit so einem AMD-Chip, wobei du da halt ohne große Probleme halt sehr einfach mit Windows halt arbeiten kannst, ja.
Ja, also ich habe das Image-Video von HP gesehen und die haben es dementsprechend so beworben, dass man jetzt einen größeren Bürokomplex hat, wo man einfach nur Displays stehen hat. Und jeder hat seinen eigenen Rechner in Form dieser Tastatur und klemmt sich den unter den Arm und schließt dann einfach nur an irgendwelche, irgendwelche Arbeitsplätze das Ding an und man ist halt sofort wieder im Spiel und man kann halt überall arbeiten. Ja.
Ist halt noch billiger als ein Laptop, ne?
Ja, weil du halt das Display nicht hast, ne?
Ja. Ja.
Die Idee ist nicht schlecht und ob sich das Ding durchsetzt, weiß man nicht, keine Ahnung. Aber da haben sie sich wahrscheinlich bei Raspberry inspirieren lassen, war so meine Vermutung. So ist es. Gut, wo wir gerade bei Nicht-Apple-Themen waren, lass uns doch nochmal über das neue Cockpit vom Polo ID sprechen. Oder ID Polo, wie er so schön heißt. Da habe ich in der letzten Sendung was erzählt, was prinzipiell zwar gestimmt hat, aufgrund meiner Informationen, die ich hatte und aufgrund der Bilder, die ich im Vorfeld hatte. Aber dass diese Informationen waren im Endeffekt oder haben sich darauf berufen, dass es einfach Prototypenbilder gewesen sind und das finale Produkt sieht letztendlich ganz anders aus, speziell der Innenraum und das Cockpit. Und davon durfte ich mich jetzt auch persönlich überzeugen. Ich hatte so einen kleinen Termin bei VW im Rahmen einer Präsentation für Journalisten und wir konnten uns das Cockpit etwas genauer anschauen. Und ich muss sagen, ja, VW hat gehört auf das Feedback von den Kunden und Kundinnen und sie haben da ein Cockpit auf die Beine gestellt, was mir persönlich sehr, sehr, sehr gut gefallen hat. Und für alle diejenigen, die sich mit dieser ganzen traditionellen, in Anführungsstrichen, Bedienungscharakteristik auskennen und die VW-Bedienungsmuster kennen, die werden sich sofort zu Hause fühlen. Also man hat wirklich alte Bedienmuster wieder zurückgebracht. Man hat physische Knöpfe zurückgebracht, ins Lenkrad, auch in die Konsole. Und man hat sich wirklich auf das Wesentliche wieder beschränkt und ist von dieser ganzen Touch-Bedienung doch ein großes Stück zurückgegangen. Natürlich gibt es Touch-Bedien-Oberflächen, es gibt Displays, keine Frage. Aber das, was essentiell ist, das, was man schnell erreichen muss, das, was man, wo es auch Sinn ergibt, dass man das mit physischen Tasten regelt und einstellt, das hat VW hier wieder eingebaut und hat nach meiner Meinung da sehr viel richtig gemacht. Also es ist ein Cockpit, was mir persönlich zu zwischen 85% und 90% sehr gut gefällt. Und das andere ist dann halt auch eine Geschmackssache. Sie haben da ja so ein bisschen Stoff verarbeitet. Das soll sehr wertig aussehen. Ja, darüber kann man diskutieren. Ich finde diese ganze Stoffgeschichte bisschen inflationär, muss ich sagen. Aber wie gesagt, das ist eine Geschmacksgeschichte. Da hätte man vielleicht ein wenig anders agieren können, was die Materialwahl beanlangt. Ja, also das hat bei mir eher Ablehnung hervorgerufen. Da ist ein bisschen zu viel Stoff eingeflossen. Da hätte man vielleicht noch ein bisschen was anderes machen können. Leder darf man ja heutzutage auch nicht mehr verarbeiten. Da wird man ja auch gleich angefeindet, wenn man das macht.
Man dürfen darfst du schon.
Ja, aber das gerade in diesen Preisklassen wird das ja nicht mehr so akzeptiert, habe ich das Gefühl. Es gibt ja noch Fahrzeughersteller, die richtiges, echtes Leder verarbeiten. Aber in diesen Klassen wird es leider ja nicht mehr angeboten. Schade eigentlich. Ja, also die Stoffwahl hat mich so ein bisschen irritiert und es war ein bisschen inflationär. Aber ansonsten ist es ein sehr, sehr hochwertig verarbeitetes Cockpit. Auch die Schalter, da ist jetzt nichts mehr mit Softlack oder Softtouch-Oberflächen. Das ist jetzt ein wirklich vernünftiges Kunststoff, was sehr wertig wirkt und auch alles, die Knöpfe, die klackern jetzt sehr wertig, also nicht so hohl oder so blechern. Also das die Haptik und auch das Klickgefühl der Knöpfe und auch der Türöffner in der Seitenverkleidung, das wirkt alles sehr, sehr solide. Und wenn man sich gerade die alten ID-Modelle anschaut, sprich der ID3 etc., der war ja von der Verarbeitungsqualität nun wirklich nicht das Gelbe vom Ei, muss man fairerweise sagen. Da liegen zwischen dem ID3 und zwischen dem ID Polo nicht nur Welten, sondern ganze Galaxien dazwischen. Also das sind Verarbeitungssprünge, die da gemacht worden sind, wo man sagen kann, ja, da scheint VW wieder zu alten Verarbeitungsqualitäten zurückgekommen zu sein. Ja. Und das ist jetzt auch das finale Cockpit, so wird er ja dann auch ausgeliefert. Im April geht's ja los. Und von daher bin ich da sehr gespannt, wie das Fahrzeug ankommt. Sie haben sehr, sehr viel richtig gemacht.
Ja, freut mich zu hören.
Es wird ja auch mal Zeit, dass diesbezüglich VW wieder auf Spur kommt. Ne?
Ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Und vielleicht gibt es ja auch andere Farbvarianten von dem Stoff. Ich hoffe es mal, weil da war dieses graue. Und das sah auch sehr empfindlich aus. Also es war eine sehr helle Farbwahl, die dort ausgestellt worden ist. Ja, ich weiß es nicht. Ja. Egal. Gut. Das ist eine, wie vieles im Leben, eine Geschmackssache. Mhm.
Ja.
Aber medial hat das auch positiven Anklang gefunden. Ich habe auch geschaut, was so die Kollegen darüber berichtet haben. Die haben ähnliche positive Erfahrungen gemacht, muss ich sagen.
Ja.
obwohl da aber auch ein paar Kollegen waren, die durchaus Tesla gefärbt gewesen sind. Und die haben da kein gutes Wort an den mechanischen Tasten oder an den physischen Tasten gelassen. Die haben das als Rückschritt angesehen. Und das sei ja nun nicht mehr zeitgemäß, da noch physische Tasten einzubauen. Sehe ich anders, aber okay. Ich fand das sehr gut oder finde das nach wie vor sehr gut. Und gewisse Dinge muss man nach meiner Meinung einfach auch im Blindflug finden können, ohne dass man sich jetzt durch ein Display navigieren muss.
So ist das.
Ja. Zum Beispiel eine Kleinigkeit, der Laut- und Leise-Knopf für das Radio, der befindet sich zum Beispiel in der Mittelkonsole, so dass auch der Beifahrer zum Beispiel drankommt. Finde ich auch sehr positiv. Und man kann ihn auch noch über das Radio über das Lenkrad laut und leise stellen. Das geht
der
natürlich
Beifahrer
auch.
Der Beifahrer hat während der Fahrt nichts an irgendwelchen Tasten zu suchen.
Och, mein Gott.
Nein, null.
Doch, der Warnblinkschalter, der muss auch von dem Beifahrer erreichbar sein, zum Beispiel.
Ja, der muss im Notfall aber wie gesagt, da verstellt keiner Musik, Sender, Playlists, Lautstärke, nein.
Du hast da quasi eine Diktatur im
Auto.
Das
hat nichts mit Diktatur zu tun.
Okay.
Da hat keiner reinzupfuschen.
Oh. Du bestimmst die Musikwahl, Auswahl.
Ja, da verbindet sich auch keiner mit seinem iPhone und meinem Infotainment-System und will da irgendwie in die Playlists reinpfuschen. Nein, das gibt's nicht. Solchen neumodischen Kram fangen wir uns gar nicht erst an.
Ja.
Mein Auto, mein Bluetooth.
My car, my rules, ja, ja.
Genau, wenn ich nicht fahre, alles kein Thema, aber ansonsten, nein.
Bis jetzt hat das ehrlicherweise bei mir auch noch keiner versucht, sich da irgendwie in mein System reinzufuschen, aber ich überlege gerade, was passieren würde, wenn das jemand machen würde. Ich glaube, das würde ich jetzt auch nicht so gut finden. Nee. Nö. Stimmt.
Wie gesagt, man kann ja über alles reden. Lautstärke. Wie gesagt, ich bin ja sowieso kein Lauthörer.
Nein.
Ich mag das nicht. Wie gesagt, wenn irgendwie ein besonderes Lied oder so kommt, mache ich es vielleicht auch mal ein bisschen lauter, aber richtig laut, dass da irgendwie die ganze Straße oder andere Verkehrsteilnehmer auch noch was davon haben, das mache ich ja gar nicht. Ja, finde ich auch jetzt für mich selbst nicht angenehm. Von daher wirst du da kaum von mir irgendwie, dass ich da einen kompletten Parkplatz unterhalte oder so, ja. Deswegen, also da muss auch, ne.
Nein.
Aber.
Ja, gut. Also bei mir fuscht keiner ins System, hast du recht, ja. Es ist auch eine gute Ansicht.
Wie gesagt, wenn jemand, falls man Radio hört und ich irgendwie, wie gesagt, über das iPhone irgendwas, ja, oder eine bestimmte Playlist oder sowas. Und man hat einen Radiosender drin, kann man gerne mal drüber reden, ob man einen anderen Sender macht, ja, weil, mein Gott, über DAB kriegst du ja alles Mögliche rein, ja. Aber nicht einfach bitte nur drücken.
Nee, das ist richtig.
Muss nicht sein. Gerade heute, wo wir die Problematik haben, dass wir ja auch nicht mehr alles über die Tasten machen können, sondern du musst dann anfangen, dich durch die Menüs und über den Bildschirm irgendwo hinzuhangeln. Und ich habe mir da vielleicht gerade hier, gerade mit CarPlay, meine Lieblingsanordnung gemacht, ja. Fusch mir da bitte nicht rein. Ah, was ist denn der Thomas für ein Autist?
Nee, ich hatte letztens jemanden, den habe ich mitgenommen, und der hatte wohl gerade sich frisch seine Hände eingecremt. Ist ja bei den Witterungen draußen oder okay, dass man seine Hände pflegt. Und dann wollte er irgendwas einstellen, und dann habe ich gesagt, drück mal da oben drauf. Dann gab es da einen dicken Fettfleck auf meinem Touchdisplay. Da ist mein innerer Monk auch amok gelaufen, muss ich sagen. Also das. Ja, da musste ich dann erstmal bei der nächsten Gelegenheit erstmal das Display sauber machen. Das ist Wahnsinn, ey.
Ja. Ja, viel hilft viel, ne?
Wie gut, dass es nur ein Knopf war, den er da betätigen musste oder einen Button, den er drücken musste. Hätte er da eine Reise unternommen auf meinem Display mit den Fingern, dann ich glaube, ich wäre durchgedreht.
Ja, am besten die Route im Navi dann noch auf dem Bildschirm nachzeichnen. Genau, mal hier so.
Ja. Obwohl ich bei dem Wetter sowieso ungerne Menschen mitnehme in meinem Fahrzeug, weil ich Angst habe, dass die ja meine schönen Fußmatten nass machen mit ihren Schneeschuhen.
Ja, okay, und so. Das bleibt aber bei dem Wetter nicht aus. Ne?
Ja, das ist richtig. Ja. Gut. Kommen wir zu einem New York Times Bericht, einem ganz, ganz harten Bruch thematisch. Ja, da ging es mal wieder um die Nachfolge von Tim Cook, wer ihn beerben wird. Und ehrlicherweise muss ich sagen, der Bericht hat jetzt nicht viel Neues enthüllt oder nichts das, was wir eigentlich schon von anderen Medien auch gelesen haben. Was mich etwas, der einzige Punkt, der neu war, dass in dem letzten Jahr, also 2025, Apple verstärkt daran gearbeitet hat, eine Nachfolgelösung zu finden. Und was man so zwischen den Zeilen rauslesen konnte, hat Apple eigentlich einen gewissen Zeitplan und sie haben den wohl etwas verändert und wie gesagt, das letzte Jahr etwas intensiviert, was die Nachfolgelösung beanlangt. Das war wohl so nicht geplant. Man hatte wahrscheinlich einen etwas längeren Plan oder einen etwas längeren Zeitplan und sie haben das zwar jetzt nicht konkret angeschrieben oder kein Datum genannt, aber ich interpretiere daraus, dass wohl dieses Jahr noch eine Ablösung erfolgen wird. Bin ich gespannt. Und Turnus gilt weiterhin als Favorit. Konkret haben sie jetzt auch nicht geschrieben, dass es der letztendlich werden wird. Es gab wohl mehrere Kandidaten, die intern zur Auswahl stehen, aber weiterhin ist Turnus der Favorit. Ja. Schauen wir mal. Nach meiner Meinung ist das auch die beste Wahl. Was man zumindest so mitbekommen hat von Berichterstattungen etc. und was man bisher so weiß von John Turnus, denke ich, ist das der richtige Typ, der Tim Cook da vernünftig beerben kann. Jo, schauen wir mal. So, und von Apple gehen wir jetzt mal direkt zu Dell. Auch Dell hat sich die Kritik zu Herzen genommen, die ja letztes Jahr aufgekommen ist. Letztes Jahr gab es ja eine große Namensänderung bei ganz vielen Dell-Produkten.
Mhm. Ja.
Und da haben wir auch letztes Jahr auch breit drüber diskutiert. Mhm. Und es war ja so extrem unübersichtlich. Man brauchte ja wirklich eine Tabelle, um zu verstehen, wie jetzt die neue Namensmatrix nun wirklich aussieht und was das alles beinhaltet. Da gab es ja wirklich ein DIN A4 Blatt, was man brauchte, um das alles zu begreifen. Und da haben sich ja nun auch wirklich eingefleischte Dell-Kunden zu geäußert und haben ja in Anführungsstrichen den kleinen Aufstand geprobt. Und man hat wohl darauf gehört und Dell ist jetzt zurückgerudert. Dell XPS ist jetzt wieder am Start, namenstechnisch und auch produkttechnisch. Sie haben auf der CES dementsprechend auch die neue XPS-Serie vorgestellt, die derzeit zwei Geräte beinhaltet, einmal ein 14-Zoll und einmal ein 16-Zoll-Gerät. Und man ist quasi zur alten Namensgebung zurückgekehrt. Sehr gut. Und mehr oder weniger hat Dell auch eingeräumt, dass das ein Fehler gewesen ist. Tja, warum auch nicht?
Und ja, sie haben es erkannt und haben es geändert, also gut. Ja.
Ja, und auch die Dell Pro-Serie ist jetzt zurück. Sie heißt jetzt ein wenig anders. Es nennt sich jetzt Dell Pro Precision. Ja, okay, den Namenszusatz, den gebe ich denen, ist in Ordnung, können sie machen. Aber aber auch diese Dell Pro-Geschichte ist jetzt auch wieder zurück. Und man hat jetzt wirklich wieder eine relativ klare Namensmatrix. Und man kann jetzt genau erkennen, für was die dementsprechende Serie steht und was die dementsprechende Serie beinhaltet an dementsprechenden Features etc. Ja. Es hat mich gewundert, dass Dell eingesehen hat und dementsprechend eingelenkt hat und wieder zur alten Namensgebung zurückgekehrt ist. Ich hätte das jetzt nicht gedacht, dass sie das machen. Hat mich positiv überrascht.
Wahrscheinlich, ja, sie waren, glaube ich, auch überrascht von dem Feedback, was sie bekommen haben, beziehungsweise wie halt die Änderung angekommen ist draußen im Markt.
Ja.
Bei Dell kommt ja noch dazu, dass wie gesagt, ein paar Privatkunden, okay, aber da steckt ja dann die ganzen Firmenkunden noch dahinter. Ich glaube, da hat es auch zu viel Irritation damals geführt, gerade mit der Übersicht, was dann was ersetzen wird und wie was genannt ist, hat, glaube ich, zu mehr Nachfragen geführt, als sie erwartet hätten.
Ja, es war ja auch unübersichtlich, nicht, dass es nur neuen Namen gab, sondern es führt ja auch dazu, dass es total unübersichtlich geworden ist. Und das ist ja tödlich. Also gerade im Businessbereich, da muss ich ja kennen können, was wofür ist und zack, zack, zack. Und ja, das geht nicht. Ja, aber es gibt, wie gesagt, auch Hersteller, die an komplizierten Produktnamen festhalten und die das quasi auch in ihrer DNA haben. Ich erinnere an unsere Freunde von Iyama. Ich mag ja die Produkte sehr und ich finde die auch toll und alles super. Aber die haben Produktbezeichnungen, die kann man sich wirklich nicht merken. Du musst jedes Mal nachschlagen und dann gibt es auch nur kleine Nuancen in der Bezeichnung. Und jedes Mal, wenn ich mit jemandem von Iyama telefoniere, dann erklärt er mir, das ist doch alles glasklar. Kann man doch alles ableiten, steht doch alles drin. Ich habe gesagt, ja, du arbeitest 25 Jahre bei Iyama. Du kennst quasi jedes Gerät mit Vornamen. Für dich ist das glasklar. Mhm. Aber es ist nicht für einen Otto-Normalkunden sichtbar, das Ganze. Mittlerweile gehen sie auch jetzt dazu über, dass sie dann auch noch zusätzliche Namen vergeben. Pro Graphic zum Beispiel bei dem neuesten Produkt, aber diese kryptische Bezeichnung bleibt trotzdem noch. Und im Moment gibt es nur zwei Monitore aus der Serie, 27 und 32 Zoll. Kompliziert wird es dann, wenn man in diese Gaming-Geschichte geht, Red Eagle oder Golden Eagle oder wie sie alle heißen. Da gibt es dann nochmal 15 verschiedene Gaming-Monitore, wo man dann auch nicht drum herum kommt, sich diesen kryptischen Code anzuschauen. Also ich finde, das könnte man etwas einfacher gestalten. Aber okay. Schauen wir mal. Obwohl, wenn ich mir jetzt das nächste Produkt anschaue, worüber wir sprechen.
Das habe ich mir gerade gedacht.
Wird es auch nicht besser. Dell hat nämlich nicht nur die XPS-Serie zurückgebracht, sondern sie haben ihre Ultra-Sharp-Serie erweitert. Das sind die Monitore. Und da gibt es jetzt einen Ultra-Sharp 52. Wird wahrscheinlich auch im Moment leicht zu identifizieren sein, weil es das einzige 52-Zoll-Gerät ist bei Dell. Aber der heißt offiziell U52. Moment, jetzt muss ich scrollen. Wo habe ich es? Da habe ich es. U52 26 kW. Ich hoffe nicht, dass 26 für den Verbrauch steht, 26 Kilowattstunden. Aber gut, das kann man ja auch ableiten, 52 für die Zollgröße und 26 hoffentlich nicht für den Verbrauch. Finde ich persönlich sehr interessant, das Gerät hat dann 132 cm Display-Diagonale, eine Auflösung von 6144 mal 2560, Betrieb von 4 virtuellen Monitoren auf einmal, mehr oder weniger, letztendlich parallel nebeneinander. Man kann das Ding natürlich auch als eine große Fläche benutzen und ich denke, Einsatzgebiet wird im Bereich von Multimonitor-Lösungen sein, speziell wahrscheinlich auch in dem Bereich Börse, Überwachung, Serveradministration etc., wo man vorher quasi 4 separate Bildschirme benötigt hat, wo man dann auch diesen physischen Rahmen hat, den man ja hier logischerweise nicht mehr hat. Ist das eine interessante Alternative? Also ich sehe das Ding durchaus als sinnvoll an, in gewissen Bereichen. Wo man vorher halt 4 Monitore verwendet hat, kann man jetzt ein Gerät verwenden und man spart sich dann auch quasi ein Kabelverhau, man spart sich eine teure VESA-Halterung etc. Also ich denke, das Gerät findet seine Kundschaft. Thunderbolt ist an Bord, eine KVM-Lösung logischerweise, also eine große Zahl an Anschlüssen, also sehr konnektiv das Gerät, kostet natürlich auch dann knapp 3.000 Euro, 2.915 Euro ist der UVP. Tja, wer es braucht, interessant.
Naja, wer es braucht?
Ja.
Naja, Ich bin ja von diesen ganzen 21:9 Geschichten bin ich ja wieder abgekommen, aber
ja,
ja jetzt, wie gesagt, wer den Bedarf dran hat, klar.
Du, ich sag mal, im Bereich der Überwachungssysteme oder Börsengeschichten.
Ja, generell, wer halt, wie gesagt, den Formfaktor haben möchte, weil er dann mehrere Anzeigen oder
ja.
Entweder halt Monitore oder halt auch Dokumente oder was er auch immer erarbeitet, da dann halt drauf, wie gesagt, oft einen Bildschirm haben will und lieber einen da stehen hat als zwei zum Beispiel. Ja, gerne. Warum nicht?
Ja.
Ich habe auch mal eine Zeit lang auf meinen Ultrawide hier geschwört oder auf zwei verschiedene sogar, die ich nacheinander mal hatte. Wie gesagt, mittlerweile bin ich da wieder weg von, aber sag niemals nie, sag ich da nur, wer weiß.
Ja.
Also diese ganz, also wie gesagt, mir wäre jetzt zu groß. Mit 52 Zoll.
Ja.
Okay. Ich habe schon mit diesem, was war der andere? Also ein sehr beliebter ist ja, glaube ich, auch von Samsung, irgendwas über 40.
49 Zoll ist, glaube ich, der größte von Samsung.
Ja, das ist ja auch so einer, der mal durch Instagram geprügelt wurde, von vielen Content-Creatern, ja. Das ist jetzt, wie gesagt, für meinen Geschmack schon wieder zu groß. Mhm. Aber wer es braucht, warum nicht? Ja.
Ja, klar. Das ist richtig. Es kommt immer auf den Anwendungsbedarf an, ganz klar.
Mhm.
So, bleiben wir auf der CES und bleiben wir indirekt auch beim iPhone oder gehen wir zum iPhone Fold über oder wie es auch heißen mag.
Oh, war das auf der CES? Hab ich
nee. Eventuell ein Bauteil oder ein Teil von dem Bauteil, weil man muss, glaube ich, auch so ein bisschen unterscheiden, weil viele Medien haben geschrieben, man sah da das zukünftige Display. Ja, das mag sein, das könnte sein, dass es das Display gewesen ist, aber ich vermute, es ist nur ein Teil davon, weil da hört ja noch ein wenig mehr dazu und Samsung hat es ja nicht komplett allein entwickelt, wenn man den Gerüchten und der Berichterstattung Glauben schenken mag. Zumindest lag in einem Präsentationsraum oder auf einem Demonstrationsstand ein Display-Prototyp aufgebaut und da war eine Tafel davor, wo drauf stand Grease Test und Advanced Greaseless Display oder Bildschirm und das stand halt oder lag halt neben der aktuellen Fold-Reihe und neben der aktuellen Flip-Reihe der siebten Generation, das ist glaube ich die aktuelle genau und das war halt daneben aufgebaut. Das Kuriose daran ist, nachdem schon sehr viele davon Bilder gemacht haben von diesem Aufbau, ist es denn danach auch verschwunden. Das heißt, Samsung hat das Ganze wieder abgeräumt und das lässt natürlich tief blicken. Man geht davon aus, dass das die nächste Display-Generation der Fold-Geschichte ist oder dass auch das Ganze beim iPhone Fold ein Teil dessen sein wird. Kann sein. Aber wie kann man denn nur so gedankenverloren sein und dann so einen Prototypen da ausstellen? Ich weiß es nicht, wer dafür verantwortlich gewesen ist. Und ich glaube, hätten sie das jetzt dezent dort stehen lassen und hätten jetzt nicht das noch gleich abgeräumt, denn ich glaube, dadurch haben sie erst Öl ins Feuer gegossen. Weil das beweist ja irgendwo, oh Moment, das war jetzt nicht so geplant, das Display hier auszustellen. Hätten sie es einfach stillschweigend stehen lassen? Okay, fertig. Ist meine Meinung.
Ja. Könnte sein.
Naja. Bleiben wir beim Thema Display. In den letzten Monaten gingen ja immer wieder Gerüchte um, dass das nächste MacBook Pro ein Touch-Display bekommen soll. Ja. Das hoffe ich mal nicht oder ich hoffe es doch, wie auch immer. Und es gibt jetzt ein Kickstarter-Projekt, wo man Geld in den Topf werfen kann und dadurch sich ein nachrüstbares Touch-Display oder ein Touch-Aufsatz für die MacBook Pros eventuell dann verkaufen kann, wenn es dann in Serie geht oder wenn das dieser Kickstarter-Prozess positiv abgeschlossen worden ist. das ist im Endeffekt, sieht im Endeffekt so aus, als wenn man sich so eine Security-Folie vor das MacBook klebt. So ähnlich muss man sich das vorstellen. Also ein Aufsatz, der magnetisch draufgesetzt wird, natürlich trägt das ein wenig mehr auf und die Verbindung ist ein wenig hemdsärmlich gelöst. Also das geht wahrscheinlich auch nicht anders, weil die Verbindung erfolgt dann über USB-C und man hat dann logischerweise auch so einen kleinen Kabelverhau am Gerät und ja, man muss ja auch irgendwo eine Datenverbindung herstellen und das Ding muss ja auch irgendwie in Betrieb genommen werden und da muss ja auch Strom laufen, ganz klar. Hm. Aber das sieht alles so ein bisschen, ja, wie gewollt und nicht gekonnt aus. Ist keine elegante Lösung, würde ich sagen. Das muss man schon wollen. Da muss man schon Enthusiast sein.
Ja, auf jeden Fall.
Allerdings soll das Ding dann auch Pencil-kompatibel sein, was man dort sieht. Ja, ja. Weiß ich nicht. Und soll 139 US-Dollar plus Mehrwertsteuerkosten zusätzlich und dementsprechend plus Versand.
Genau.
Ja. 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 Wer es braucht? Keine Ahnung.
Dazu, ich nicht.
Dazu kommt ja dennoch, wenn man das bei den Standard-MacBooks verbaut, die wir derzeit haben. Also ab M1 Pro soll es funktionieren oder ab M1 aus der MacBook Pro-Reihe soll es funktionieren. Hat man ja dann auch noch ein Zusatzgewicht durch diesen Aufsatz und wenn man immer dagegen drückt, drückt sich das Display logischerweise auch nach hinten. Und die aktuellen Displays sind nach meiner Meinung nicht dafür gebaut, dass man permanent dagegen drückt. Und das ist ja auch ein Problem, was wir haben. Also wenn wir jetzt ein Standard-MacBook nehmen und permanent dagegen touchen, verschiebt sich oder verdreht sich natürlich auch das Display in der Neigung. Also da muss ja auch irgendwas gemacht werden. Ich weiß es nicht. Also ob das so hundertprozentig funktioniert, ob dieser Aufsatz wirklich so gut funktioniert, das bezweifle ich. Ja. Schauen wir mal. Tja, Thomas, dann sind wir doch heute, wir haben noch ein Thema, schon fast durch mit der Sendung. Das war ja heute sehr, sehr kompakt.
Ja. Wir sind noch nicht am Ende. Wart's ab.
Ach, du packst jetzt deine Themen.
Nein, das nicht, aber wer weiß, was uns noch so in den Sinn kommt.
Ich habe jetzt noch eine positive Nachricht, mit der wir die Sendung fast beenden können. Wir haben dann noch ein kleines Gewinnspiel, was ja fast schon obligatorisch geworden ist. Aber die letzte positive Nachricht, die ich hier habe, ist, dass die Fritzbox 7490 mal wieder ein Update bekommen hat und auch einen sehr großen Sprung-Update technisch bekommen hat. Sie ist nämlich gleich auf die Version FritzOS 7.62 abgedatet worden. Und das Besondere daran ist, das Ding ist jetzt 12 Jahre lang am Markt. Und Produktpflege wird bei Fritz immer noch sehr, sehr groß geschrieben. Man hatte ja Bedenken, wenn sich das jetzt alles so ein bisschen verändert bei Fritz, wenn jetzt andere am Ruder sind, dass es dann etwas anders aussehen wird. Aber scheinbar werden die alten Werte von AVM, mittlerweile heißen sie ja nur noch Fritz, werden die alten Werte von AVM weiterhin fortgeführt. Und ja, es sieht alles sehr, sehr positiv aus. 12 Jahre alter Router. Und ich muss sagen, der ist bei ganz, ganz vielen Kunden von mir, zumindest im privaten Umfeld, immer noch im Einsatz. Ja, der ist doch sehr weit verbreitet.
Auch da, wenn der einmal installiert ist und läuft und du hinten dran nicht irgendwie auf das aller oder auf aktuelle WLAN-Technik angewiesen bist oder auf die neueste WLAN-Technik angewiesen bist, warum solltest du das ändern, wenn es läuft?
Solange die Performance stimmt, solange die Zuverlässigkeit stimmt, ist alles okay.
Oder wie gesagt, halt irgendwo ein Defekt, dann musst du sie austauschen.
Ja.
Aber in der Regel läuft die Box ja. Und wie gesagt, wenn da keine Hardware irgendwo einen Strich durch die Rechnung macht, entweder durch einen Defekt, oder aber, wie gesagt, das WLAN ist einfach zu langsam für die Datenmengen, die transportiert werden müssen. Du willst irgendwie 8K-Video streamen im Netzwerk oder zu Hause bei dir per WLAN.
Ja, ja.
Du willst, keine Ahnung, große Datenmengen im WLAN irgendwie von links nach rechts schieben. Solange du da nicht diese Anwendungsfelder hast, warum solltest du die austauschen?
bis vor 2 oder 3 Jahren hatte ich ja auch, glaube ich, noch eine 7490 am Start, weil ich halt hinter der 7490 ein ganz anderes WLAN aufgespannt habe. Da habe ich halt auf eine andere Lösung gesetzt, also Unify in dem Fall, und habe jetzt nicht die hauseigenen WLAN-Angebote von AVM genutzt. Und von daher war das auch sekundär. Oder ist es immer noch sekundär?
Ja.
Das ist korrekt. Da hat man halt dann, es sei denn, man überschreitet die Geschwindigkeitsklassen, weil die 7490 schafft nur 100.000er DSL. Aber wer hat das schon bei uns so ungefähr?
Ja, das ist ja das Nächste. Ja. Du bist ja auch nicht unbedingt darauf angewiesen, da auf, außer wie gesagt, du hast dann einen Wechsel jetzt vom Netz an sich, dass du zum Beispiel auf Glasfaser gehst, weil dann brauchst du sowieso eine neue Box.
Ja.
Aber ansonsten, hätte ich jetzt die Möglichkeit von heute auf morgen hier auf wirklich sehr schnelles DSL, dann bräuchte ich auch eine Box. Ja, weil meine alte kann das auch noch nicht. Ja.
Naja.
Oder könnte es nicht. Ja, beziehungsweise ich würde da, je nachdem, was dann, wie gesagt, möglich wäre, an die Grenzen stoßen. Mhm. Und dann ist wieder die Frage, ja, inwieweit, wobei, mein Gott, so eine Fritzbox oder generell eine Box kostet ja, die Kosten sind ja verschmerzbar. Wenn du da nicht wirklich irgendwas ganz Spezielles hast, ja, was du dir da hinstellen willst, ja, mein Gott, so teuer sind die Kisten heute auch nicht mehr. Ja, du bezahlst da ja, wie gesagt, je nachdem, was du haben willst, welche Ansprüche du hast, ja, und für welchen Anbieter du dich entscheidest, kannst du auch ein paar andere Summen hinlegen. Aber
ja,
du musst ja im Prinzip nicht machen. Von daher.
Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, aufgrund der extrem positiven Erfahrungen, die ich mit AVM gemacht habe, bin ich auch bereit, gerne 1 Euro mehr auszugeben und wieder AVM zu kaufen, falls irgendwas kaputt geht.
Du kannst dich auch für einen anderen Hersteller entscheiden und da 1 Euro mehr bezahlen.
Ja, das ist richtig. Aber ich meine nur, ich habe mit AVM unterm Strich alle die Jahre, die ich die Produkte einsetze, und ich habe ja schon früh mit AVM angefangen, da gab es ja noch die Fritz-Karten hier mit ISDN etc. Also ich habe ja schon eine lange Historie mit AVM und ich habe unterm Strich immer wieder gute Erfahrungen mit AVM gemacht. Sicherlich gab es da oder hier oder da auch mal Probleme, aber verschmerzbar. Ne? So ist das. Ja, aber wie gesagt, Produktpflege und Update-Philosophie ist nach wie vor bei AVM sehr, sehr gut.
Hm.
Das muss man mal so sagen. Ja gut, die kennen natürlich auch den Markt, der draußen existiert, der dementsprechenden Fritzboxen und die noch aktiv sind. Von daher ist es auch eine Geschichte, die man halt auch abwägen kann. Schmeißt man da jetzt noch ein Update raus oder nicht? Hm, ganz klar. So ist das. Gut, ja, dann sind wir doch bei dem Gewinnspiel angekommen.
Sehr schön. Was kann ich gewinnen?
Naja, du könntest nur gewinnen,
ich
wenn du irgendjemanden
gewinnen,
ja, aus deiner Nichtverwandtschaft vorschickst, sozusagen, aus deinem erweiterten Bekanntenkreis. Aber das machen wir ja nicht, sowas. Es gibt einmal von unserer lieben Marke Sateshi, jetzt sage ich auch schon Sateshi, obwohl ich immer Sateki gesagt habe, egal. Von Sateki gibt es einmal ein sehr schönes Netzteil zu gewinnen, nämlich ein 165 Watt USB-C 4-Port GAN Netzteil. Dann gibt es einmal ein Sateshi 3-in-1 USB-C Hub. Und der ist besonders interessant, wenn man dementsprechend sein iPhone eine SD-Karte zuführen möchte oder eine SD-Karte auslesen möchte, sofern das iPhone logischerweise USB-C kann. Der hat nämlich einen SD-Kartenreader an Bord und dann kann man dementsprechend Bilder importieren. Das funktioniert logischerweise auch mit einem iPad, aber aufgrund dieser extrem kompakten Bauform ist es ein schönes Companion-Produkt für ein aktuelles oder ein USB-C-iPhone. Ja, schöner kleiner Hub. Den gibt es auch zu gewinnen. Also diese zwei Produkte kann jeweils ein Hörer oder eine Hörerin gewinnen. Die Gewinnspielteilnahme ist wie immer einfach. Eine E-Mail an gewinnspielwochen@geek-café.de und das Kennwort oder Codewort lautet Netzteil. Ja, wie kreativ.
Ich habe eben schon gedacht, es fällt ihm nicht ein.
Nee, das habe ich jetzt spontan, das habe ich mir spontan einfallen lassen, letztendlich. Hm. Letzte Woche hatten wir das, glaube ich, vergessen. War auch ganz interessant, weil da haben uns einige darauf hingewiesen, dass wir das Codewort vergessen haben. Macht ja nichts. Das ist auch ganz gut. Das zeigt natürlich auch, dass der Podcast gehört wurde und dass er dementsprechend derjenige auf den oder auf den Podcast referenziert hat.
Jetzt müssen einfach nur antworten, wir haben es nicht vergessen, ihr habt es nur nicht mitbekommen. Nochmal hören.
Nochmal hören bringt ja auch nichts. Das bringt ja auch unsere Downloadzahlen nicht nach oben. Ich hätte ja schon gern, dass die Leute das hören und nicht nur downloaden.
Oh, ja, oder du hättest können sagen, müsst ihr nochmal runterladen.
Ja, ja, es gab eine abgedatete Version. Genau. frei nach Herrn Fitzek. Was hat der Fitzek gesagt? Ihr müsst meine Bücher nicht lesen, ihr müsst sie nur kaufen.
Ja, genau.
Also, ja. Also ich hätte schon gern, dass der Podcast auch gehört wird. Und im besten Fall, naja, das eine bringt das andere ja mit sich. Man kann ihn ja wahrscheinlich nur hören, wenn man ihn auch runterlädt. Oder streamt, was letztendlich auch als Download gezählt wird. Zumindest bei uns. So ist das.
Ja.
Streamst du eigentlich deine Podcasts im Catcher oder lädst du alles runter?
Alles für offline hören.
Oh.
Die werden alle runtergeladen.
Wie viele Podcasts hast du im Abo?
Einige.
Das beantwortet ja nicht konkret meine Frage.
Ja, keine Ahnung. Mehrere, also viele.
Also ich kann das alles gar nicht runterladen. Ich streame den ganzen Scheiß.
Ich habe von einem Podcast, der, okay, klar, das sind jetzt keine stundenlangen Folgen, aber ich habe von einem Podcast definitiv mehr als 100, weil die Anzeige geht ja nur bis 99. Da habe ich mehr als 100 auf dem Gerät. Und von einem anderen, der auch ab und zu mal längere Folgen hat, habe ich auch über 100. Die kann ich nie alle nachhören, aber ich habe sie da und könnte sie mir anhören.
Also ich mache es ja so, also ich konsumiere ja sehr viel so Daily-Kram und das streame ich halt. Und wenn es dann so zeitlose Folgen gibt, die ich gerne auch archivieren möchte, dann gehe ich über die Option, dass man es halt runterlädt und dass es dann halt auf dem Gerät halt liegt. Oder wenn man es halt auch mit Sternen markiert, dann lädt er es ja auch runter. Ne? Aber das ist relativ wenig.
Ich lade generell jede neue Folge runter.
Das würde meine Kapazität sprengen, glaube ich. Weil ich habe 300 Podcasts im Abo.
um Gottes Willen.
Wenn ich die alle runterladen würde, hätte ich viel zu tun.
Ich habe vielleicht ein Zehntel, wenn überhaupt. Ich habe zwar viele, oder ich habe wahrscheinlich sogar mehr, aber viele davon sind tot, ja, wo ich ich habe das Abo noch laufen, weil ich die Hoffnung habe, dass vielleicht die eine oder andere Folge oder der eine oder andere Podcast vielleicht doch nochmal was veröffentlicht.
Ja.
Aber so viel aktive, mein Gott, vielleicht ein Zehntel von dir, wenn überhaupt.
Ja gut, da sind natürlich bei mir auch sehr viele Podcasts dabei, die nur so 5-6 Minuten gehen. Ist natürlich auch ein Abo, ganz klar. Also das sind jetzt nicht alles solche Bretter, die 2-3 Stunden Produktion raushauen. Keine Frage. Und vieles höre ich dann auch nicht und markiere es dann schon als angehört. Also ja, ich müsste gleich mal ausmisten. Bei vielen gehe ich auch sehr selektiv vor und höre nicht jede Folge, muss ich sagen.
Mhm.
Ja. So ist es. Aber da sind auch viele Leichen dabei, die nicht mehr veröffentlichen. Da gebe ich dir recht. Man hat ja die Hoffnung, dass noch was kommt.
Ja.
Und deswegen lösche ich nicht das Abo, weil kostet ja nichts, ob da jetzt das Abo existiert oder nicht. Das tut ja nicht weh. Ne?
Ja.
Und da sind bestimmt auch 30 oder 40 dabei, die schon ein Jahr lang nichts veröffentlicht haben. Und letztens kam ein Podcast raus, der seit 4 Jahren nichts veröffentlicht hatte. Und da kam dann halt mal wieder eine Folge. Also war die Idee nicht die schlechteste, das Ding einfach im Abo zu behalten.
Ich habe ja einen Podcast, der hat seit 2015 nicht mehr veröffentlicht.
Ja. Boah, 10 Jahre.
Aber wie gesagt, die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, oh mein Gott. Kostet ja nichts.
Genau.
Und immer noch mit Pocket Cast unterwegs, nehme ich an, oder?
Okay. Ja.
Gut. gibt ja auch nach meiner Meinung, zumindest für meinen Use Case, keinen besseren Podcast-Client. Aber wie gesagt, da hat ja jeder andere Präferenzen.
Ja, so sieht's aus, genau.
Es wäre ja schöner, wenn der Apple Podcast Client besser wäre. Dann wäre man nicht so gezwungen, so ein Third-Party-Zeug zu benutzen. Aber der ist ja sowas von bescheiden. Naja, um Gottes Willen. Das geht ja gar nicht. Gut. Somit sind wir am Ende der heutigen Sendung. Das war die Folge 715. Wenn alles gut geht, schaffen wir dieses Jahr noch die 750. Locker.
Ja. Ja, kriegen wir hin.
Sagst du so? Okay. Also, blicken wir erstmal auf die nächste Woche und wenn alles gut geht, hören wir uns dann am nächsten Wochenende wieder.
Genau, bis dann.
Bis dann, tschüss.
Ciao.